Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo und herzlich willkommen bei Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir euch jede Woche beweisen, was Frauen so alles leisten und geleistet haben. Heute, gestern und hoffentlich auch morgen. Wir, das sind wie immer die wundervolle, großartige, großherzige Katrin Jakob.
Und die, auch wie immer, einzigartige, fröhliche, obwohl sie gerade fastet, stets für eine Überraschung gute Kim Seidler, Ladies and Gentlemen.
Ja, das Fasten, das ist echt gut. Also ich mag das ja immer wieder mal, mich zu resetten und das habe ich jetzt auch getan. Aber was meinst du eigentlich mit für eine Überraschung gut?
Naja, in der letzten Folge zu Helen Keller, der taubstummen Aktivistin und Schriftstellerin, gerne mal reinhören, meintest du doch, dass du als Jobvermittlerin zum Beispiel auch für blinde Menschen gearbeitet hast und das wusste ich eben noch nicht. Oder deine Zeit in Dänemark, in der du für diese Familie gearbeitet hast, und da dachte ich mir, wir sollten auf jeden Fall nochmal eine Folge machen zum bunte Vogel sein, so im Job.
Auf jeden Fall.
Was meinst du?
Mhm. Auf jeden Fall, das machen wir zu 100%. Du kannst auch so viel beisteuern zum bunten Vogel und das ist so genial, weil du lebst nur einmal, ne? Also ja. Du willst ja auch, na gut, das führt jetzt zu weit, das machen wir beim bunten Vogel. Was machen wir heute, Katrin? Welche Frau stellen wir heute vor?
Ich wollte nur ganz kurz sagen, es gibt auch einen wirklich tollen Podcast, den ich auch nur empfehlen kann. Der heißt nämlich Alles auf Anfang. Darin berichten Frauen, wie sie sich beruflich und auch privat komplett neu erfunden haben. Zum Beispiel die Schlagersängerin Cindy Berger, die heute Seniorenbetreuerin ist. Oder Jenny Elvers, die ihr vielleicht auch noch kennt, die von ihrer Alkoholsucht und dem Entzug berichtet. Aber du hast recht, wir sollten starten, weil diese Frau hält so viele Informationen und tolle Wendungen, eine unglaubliche Geschichte parat für uns, dass wir jetzt auf jeden Fall starten sollten. Von ihr stammt das Zitat: Zu Hause war ich unzufrieden, wie ein farbenfroher Schmetterling in der Sonne, so wollte ich leben. Also im Sinne bunte Vogel. Es handelt sich um die niederländische Tänzerin und möglicherweise Spionin Mata Hari.
Oh ja, eine unglaubliche Kombi, die auch übrigens an eine Episode erinnert, nämlich die Vorstellung von Josephine Baker, die
absolut
ja auch in der Zeit.
Musste ich auch dran denken.
Mhm. Ja, die auch genau in einer ähnlichen Zeit, eigentlich die gleiche Zeit, nur ein bisschen Zeit versetzt, ihre Tanzkarriere machte und aber erst im Zweiten Weltkrieg als Spionin arbeitete, oder Katrin?
Genau, wir sind jetzt ein bisschen früher in den Niederlanden. Also ich hatte den Namen auch erstmal dem Land gar nicht zugeordnet. War auch völlig, also ich hatte den Namen schon mal gehört und war total entwaffnet auch von dieser Geschichte. Mata Hari ist ein Künstlername, der im Übrigen malaiischen Ursprungs ist und Sonne bzw. Auge des Tages bedeutet.
Oh, toll. Ja, ne? Mata Hari steht übrigens, um das in den historischen Kontext einzubetten, für die Rolle der Frau im langen 19. Jahrhundert. Historisch eingeordnet in die Zeit des Umbruchs, des Kolonialismus und der durch den ausgebrochenen Ersten Weltkrieg gesteigerten Emanzipation der Frau. Mata Hari ist ein Paradebeispiel für das sich verändernde Rollenbild in dieser Zeit. Aber fangen wir erstmal von vorne an.
Ja, als Kindheit, Klassiker.
Genau, Klassiker. Als Margarete in Leeuwarden geboren wurde, war Holland ein zutiefst puritanisches Land, wo Frauen den Männern untergeordnet und ein gottgefälliges Leben als Ehefrau, Mutter und Familienbetreuerin zu leben hatte. Man legte also keinen Wert auf die Eigenständigkeit der Frau, sondern eher auf ihre Unterwerfung. Das war die Devise der damaligen Zeit, also die Frau hatte ja zu gehorchen.
Nicht nur in den Niederlanden, ne?
Nee.
Welches Jahr sind wir denn gerade?
Ja. Da komme ich jetzt hin. Warte noch einmal.
Entschuldigung.
Geboren wurde Matahari als Margareta Gertruida Zelle am 7. August 1876 in Leeuwarden in Friesland. In ihrer Geburtsstadt gibt es übrigens seit den 90er Jahren im Friesischen Museum eine Matahari-Kollektion mit einer Dauerausstellung. Mhm. Und auch eine Matahari-Stiftung, die sich die Rehabilitation von Matahari zum Ziel gesetzt hat. Warum sie rehabilitiert werden musste, das erzählen wir euch in dieser Episode.
Ich bin schon ganz aufgeregt. Es gibt zu viel Cliffhanger in dieser Folge.
Ja. Sie ist das erste Kind und auch die einzige Tochter des Hutmachers Adam Zelle und seiner Ehefrau Antje van der Meulen. Er ist ein reicher Kaufmann, sie ist Hausfrau. Und somit ist sie ja in eine reiche Kaufmannsfamilie reingeboren. Mhm. Die Mutter Antje hatte javanische Wurzeln. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber
ja,
javanisch,
genau, ist richtig. Ne? Von Java, ne? Wo liegt Java?
Indonesien.
Ah, ist eine indonesische Insel.
Also ihre Familie.
Also Kolonie, holländische Kolonie oder niederländische Kolonie, ne, zu der Zeit.
Genau. Mhm. Margarete hatte drei jüngere Brüder, Johannes Hendericus und die Zwillinge Ariane und Cornelis Könrad. Zumindest ist das ziemlich sicher, denn jetzt müssen wir so nochmal einschieben. Mhm. Achtung, Achtung, wir sind stets bemüht gewesen in der Recherche, aber es gibt sehr viele Mythen, die sie selbst um sich herum erfunden hat, die auch ihr Vater um sie herum erfunden hat. Und auch viele Historiker sind sich bei manchen Äußerungen nicht ganz so einig. In einer Biografie von Friedrich Wenker Wildberg aus 1936, die passenderweise den Titel trägt »Matahari Roman ihres Lebens«, hieß es: Über Matahari hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre eine ziemlich umfangreiche Literatur angesammelt. Unterzieht man die einzelnen Schriften einer kritischen Untersuchung, so bleibt sehr viel Spreu und herzlich wenig Weizen übrig. Ja, man wundert sich geradezu, dass über eine Frau, die immerhin eine Zeit lang im hellen Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden und Behörden, Presse und Literatur beschäftigt hat, die widerspruchsvollsten und unwahrscheinlichsten Geschichten verbreitet wurden.
Das, was jetzt also kommt, ist unter Vorbehalt der Faktenlage. Ne? Und wie du gerade schon sagtest, Kim, wir haben uns stets bemüht, da auch das eine oder andere Mal dagegen zu setzen. Und wir haben uns auch im Vorwege dann so da ausgetauscht, so ist das jetzt richtig, können wir das sagen? Also immer bitte unter Vorbehalt. Mhm. Margareta oder auch Gret, wie sie damals genannt worden sein soll, hatte eine ziemlich bewegte und auch interessante Kindheit mit einem Vater, der das Geld liebte und es auch gern ausgab. Er ließ sich angeblich auch Baron nennen, ohne adlig zu sein. Also hatte irgendwie eine Faszination auch für das Adelsgeschlecht. Das färbte auch auf seine Tochter ab, diese Faszination. Sie hat sogar mal, eine kleine witzige Anekdote, es gibt viele übrigens in ihrem Leben, einen Antrag gestellt bei der Königin, der Surprise natürlich abgelehnt wurde. Das soll auch ziemlich sicher so gewesen sein. Also das ist nicht eine Legende, sondern es gibt tatsächlich auch einen Schriftwechsel, den man in diesem besagten Museum, das du gerade erwähnt hast, auch einsehen kann.
Ja, also, sie hat sehr viel Schriftwechsel mit dem Papa gemacht, ne?
Ja, genau. Aber in dem Fall auch vermutlich mit der Königin. Also dieser Brief mit der Königin ist da zu sehen. Der Vater musste irgendwann Insolvenz anmelden. Ich glaube, da kommst du auch gleich nochmal dazu. Der hat sich da irgendwie verspekuliert. Und die Familie musste von einer Villa in eine Wohnung umziehen. Und das Ansehen war ruiniert und auch die Ehe. Und da muss ich auch ein bisschen an dich denken. Ich glaube nicht, dass du ungefähr so viel gemeinsam hast mit Matahari.
Here. Redest du gerade über meine Historie?
Ja, genau, genau. Wie du erzählt hast auch, dass dein Vater dann irgendwann auch in Geldnöte kam als Geschäftsmann und dann eben auch dieser soziale Abstieg dann für euch oder auch dann insbesondere für dich und deine Mutter sehr, sehr schwer war, natürlich auch für ihn, aber gerne mal auch wieder ein Hinweis auf die beiden Folgen, die wir über uns gemacht haben. Ja. Wir machen sehr viel Werbung für uns, aber einfach, es auch immer wieder schön, da nochmal reinzuhören. Nochmal kurz zurück zur zu Gret oder Margarete. Die ging nicht so besonders gern zur Schule und war auch selten da, brachte dann auch noch schlechte Noten mit nach Hause, also vor allem in der Grundschule. In einem Zeugnis soll wohl auch gestanden haben, wie das bei uns so in der Grundschule ist, ne? Wenn dann so eher beschrieben wird, wie sich das Kind verhält. Ist dengelig vertrocken. Also wir bitte, also wenn jemand zuhört, der Holländisch oder Niederländisch spricht, bitte seht es uns nach. Wir können das nicht so gut. Auf jeden Fall übersetzt heißt das, ist vermutlich verzogen. Also als ungehorsames Kind da auch schon auffällig geworden.
Ja, sie ist vom Papa ja wie eine Prinzessin behandelt worden.
Ja, ja, der liebte seine Tochter auch. Was sie aber liebte, waren Sprachen. Sie lernte super gerne und auch nämlich Englisch, Französisch und Deutsch, und das sollte ihr auch später helfen einerseits und andererseits, und Achtung, hier noch wieder der Cliffhanger, auch zum Verhängnis werden.
Der war gut, Katrin. Mhm. Ja, es ist auch nicht weiter verwunderlich, dass Margarete keine Lust auf Schule hatte, denn zum einen war da die Trennung der Eltern. Na, der Vater hatte an der Börse mit Aktien hatte gut gepokert und ist dadurch reich geworden, hat aber leider weiter gepokert, wenn man Pokern dazu sagen kann, und hat das ganze Geld halt wieder verzockt.
Ja.
Das hat die Ehe nicht ausgehalten und der Vater ist dann nach Amsterdam gezogen und die Mutter ist dann 1890, als sie 14 Jahre alt war, an Tuberkulose gestorben.
Mhm. Also die Mutter nicht 14, sondern
als die Tochter 14.
Die Tochter,
ja. Danke für den Hinweis.
Lehrerkind-Kommentar.
Margareta und ihr einer Bruder Johannes, also der Jüngste, kam zurück zu ihrer Großmutter, später dann zum Patenonkel, der dann veranlasste, dass sie sich zur Kindergärtnerin ausbilden lassen soll. Das hat aber nicht ganz so zu ihr gepasst. Mhm. Und einige Quellen sagen auch, dass sie dann ein Verhältnis mit dem Direktor gehabt hätte.
An dieser Schule, ne, die dann das ausbildet. Ich weiß nicht, wie das nur so weiter für eine Schule gewesen sein soll, aber genau, der
Genau, ja. Also wir glauben ehrlich, also es war, manche Quellen sprachen vom Missbrauch, Kindesmissbrauch. Und sie selber schreibt das in ihrer Autobiografie auch, wobei man ihre Autobiografie auch wie einen, jetzt nicht herablassend, aber ihr könnt das gerne mal, stöbert da mal drin rum. Es liest sich schon wie so ein bisschen wie so ein Groschenroman. Nichtsdestotrotz glaube ich, wird das schon, also dass sie da schlechte Erfahrungen gemacht hat, das können wir wahrscheinlich, ja, so stehen lassen. Auf jeden Fall raus und es gab einen ziemlichen Aufstand, der dazu führte, dass Margareta die Schule verlassen musste und sie ihrem Onkel nach Den Haag geschickt wurde. Der Schulleiter, by the way, durfte natürlich zur damaligen Zeit im Amt bleiben, weil wir haben es ja auch schon gelernt, der Mann war das starke Geschlecht und die Frau sollte sich einfach fügen. Und nicht nur das, er gilt bis heute als veritabler niederländischer Pionier der Erziehung und Ausbildung von Kindern im Vorschulalter. Immerhin Vorschulalter.
Ja, das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Gar nicht so viel später, wir sind jetzt schon im Jahr 1894 und zwar im Alter von 18 Jahren lernte sie ihren späteren Ehemann, den wesentlich älteren niederländischen Kolonialoffizier Campbell Rudolf John MacLeod kennen, und zwar durch eine Zeitungsannonce.
Das heutige Tinder?
So ungefähr, also gibt es ja auch heute noch, ne? Aber ganz süß. Darin stand auf jeden Fall, Offizier auf Urlaub aus Niederländisch-Indien sucht junge Frau mit liebenswürdigem Charakter zur Eheschließung. Also der kommt gleich zum Punkt und sie denkt, yes, ist zwar kein Adliger, aber auch nicht schlecht. Und ja, es ging dann auch ziemlich schnell los, zack, 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 Ehe wurde geschlossen und relativ bald, nämlich nicht erst 9 Monate nach der Hochzeit, wurde der Sohn Norman geboren, und zwar am 30. Januar 1896.
Du meinst, es war ein Frühchen, ne?
Genau.
Man muss auch nochmal dazu sagen, sie war 18, ne? Für die damaligen Verhältnisse heißt das, diese Frau muss verheiratet werden. Mhm. Und offensichtlich ist sie da selber dann sehr aktiv gewesen, um vielleicht noch ein bisschen mit auswählen zu dürfen. Auf jeden Fall fand sie laut ihrer Autobiografie, dass er unfassbar gut aussah. Also es heißt wirklich, 4 Jahre später, während der Ferien, begegnete die junge Dame zum ersten Male ihrem zukünftigen Gatten. Er ist kein junger Mann mehr, aber er trägt die Hauptmannsuniform mit solcher Ungezwungenheit und Eleganz, dass auf seinem Weg durch die Straßen der Residenzstadt Haag alle jungen Holländerinnen den Kopf nach ihm wenden, wenn nicht gar gleich verlieren.
Er ist übrigens 39, also er ist doppelt so alt wie sie, nochmal kurz for the record.
Und das muss eigentlich das Buch von Enrique Carrillo gewesen sein. Du hattest nochmal nachgefragt und ich habe vergessen nachzurecherchieren. Macht's da draußen gerne. Auf jeden Fall hast du die Trauung schon genannt. Dann gibt es noch Hinweise bei Projekt Gutenberg. Verlinken wir euch auch gerne, dass ihr Ehemann sie nicht gut behandelt hat, dass er ein Trunkenbold gewesen sei und sie wie eine Dienstmagd behandelt hat. Und er konnte ebenfalls, so wie ihr Vater auch, nicht mit Geld umgehen. Sie musste bei anderen tatsächlich dann betteln gehen. Und das war ihr sehr zuwider. Sie war am Ende dann aber froh, dass sie nicht ihren Körper verkaufen musste. Mhm. Und dann gibt es auch unterschiedliche Aussagen, warum sie dann nach Java aufgebrochen sind. Sie sagt, es waren die peinlichen Ereignisse vor Ort und andere Quellen, ja.
Er wurde wieder zurückversetzt. Ne? Er war sozusagen auf Urlaub in den Niederlanden und musste dann wieder zurück und dort Dienst leisten.
Bei der Kolonialarmee.
Genau.
In der ersten Phase, als ihr Sohn war ja geboren, da war er noch drüben geboren. Und in der ersten Phase hat er wohl vor anderen Frauen nicht Halt gemacht und wurde handgreiflich. Ab dem
ihr
Zeitpunkt,
gegenüber auch, ne?
Genau, ihr gegenüber ab dem Zeitpunkt, als sie anfing, so ein bisschen zu leben. Sie hat dann auch mitgekriegt, dass eine Offiziersfrau Selbstmord beging und das war für sie dann der Auslöser nach einem weiteren Todesschicksalsschlag, da kommen wir gleich zu.
Erstmal wird ja noch die Tochter geboren, also es gibt auf jeden Fall noch ein Kind Nummer zwei und zwar 2 Jahre nach der Geburt von Norman wird die Tochter Jeanne-Louise geboren, die von allen auch nur Non genannt wurde oder Non. Das heißt Mädchen auf Malaiisch. Und die wird in Malang geboren, wohin eben John da versetzt worden war. Das war auch ein sehr, sehr schöner Ort und das gab da viele Vergnügungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Da ging es ihr dann auch noch ganz gut. Da hatte sie also keine Langeweile mehr. Sie hat auch angefangen, Theater zu spielen. 1898, anlässlich der Feierlichkeiten zu Königin Wilhelminas Thronbesteigung, wurde das Stück Die Kreuzfahrer aufgeführt. Und wen durfte Margareta da spielen? Natürlich die Königin. Das war auch wohl ihr erster öffentlicher Auftritt.
Ja, kommen wir zur Tragödie. Ihr Sohn Norman stirbt infolge einer Vergiftung.
Ja.
Und über die Gründe gibt es unterschiedliche wilde Spekulationen. Das eine wäre, dass Norman an Syphilis gestorben sei, mit der sein Vater, also ihr Ehemann, Margaretes Ehemann, wie auch die Mutter und die Schwester dann angesteckt worden wäre. Das andere ist der Vergiftungstod, von dem bezeugt dann auch Margareta in ihrer Biografie, die allerdings dann sagt, sie hätte dann selber Hand angelegt und die Magd, die das Kind vergiftet hätte, dann auch ermordet, was faktisch nicht stimmt, weil sie hat es, die Magd hätte es erst am Sterbebett laut Historikern geäußert. Also von daher das eine oder das andere.
Oder der Arzt, der den kleinen Jungen mit behandelt hat, hat das mit Quecksilber getan. Offensichtlich eine gängige Methode damals, dagegen vorzugehen. Und Norman sei an dieser Quecksilbervergiftung dann gestorben. Wie dem auch sei, das Kind stirbt auf jeden Fall in einem sehr jungen Alter. Und das ist natürlich für jede Mutter und auch für die Eltern ein traumatisches Erlebnis.
Ja, für sie wird das Leben unerträglicher, gerade auch mit ihrem Ehemann, den sie als sitten- und herzlos bezeichnet. Und ihr Mann sei sehr eifersüchtig gewesen und sie hat dann tatsächlich ihrem Vater immer Hilfeschrei, Briefe geschickt und ihr Vater reichte dann eine formelle Klage gegen seinen Schwiegersohn beim Kolonialgericht von Java ein. Und zur selben Zeit gibt er seiner Tochter auch den Rat, sie möge Zeugen sammeln für die empfangenen Schläge. Mit dieser Hilfe würde sie dann leicht die Scheidung einreichen können. Das war für Frauen nicht so einfach zur damaligen Zeit. Ja. Die holländische Kolonie erfährt nach und nach davon, verachtet ihn, das macht das Ganze aber nicht besser. Das Verprügeln einer Ehefrau stand damals übrigens noch nicht unter Strafe.
Ja,
genau.
Also. Wahrscheinlich dann, nicht nur in Holland bzw. in deren Kolonien nicht, sondern auch überall sonst. In Deutschland auch nicht.
Dann kehren sie zurück nach Amsterdam. Hier gibt es auch zwei Varianten. Hier wird gesagt, das eine wäre der Ruhestand von ihm und das andere ist, dass der MacLeod, also der John, entscheidet, einfach nach Amsterdam zu gehen. Aus welchen Gründen, weiß man nicht. Auf jeden Fall wird dort dann der Antrag auf Scheidung von Margareta eingereicht und verhandelt. Das Jahr 1901 geht jetzt zu Ende und das Ehepaar bleibt trotzdem weiterhin beieinander und liegt aber auch ein Stück weit daran, dass die Scheidung selbst 3 Jahre noch dauerte. und er ihr auch da noch relativ lange das Leben zur Hölle gemacht hat, auch obwohl sie sich dann räumlich dann trennten. Er ist zum Beispiel eines Tages dann einfach weggegangen mit der Tochter auf dem Arm und ist nicht wiedergekehrt. Sie war sehr verzweifelt. Man kann sich das auch sehr gut, oder wir können uns das, glaube ich, sehr gut vorstellen. Mhm. Sie weiß auch nicht, wo sie ihr Kind suchen soll. Sie hat kein Geld mehr. In Hast und Eile verkauft sie dann ein paar Wertsachen und geht zu ihrer Tante, die sie betitelt als Baronin Schwerz van den Landes, die in Arnheim an den Bankier Gottfried verheiratet wurde. Nochmal, das war eine andere Zeit, in der Frauen verheiratet wurden und sehr häufig nicht selbst wählten. Ihr Ehemann zahlte ihr kein Geld, auch wenn das tatsächlich vom Gericht
wurde. Ihr wurde doch eigentlich die Tochter auch zugesprochen, oder nicht?
Ihr wurde auch die Tochter zugesprochen, genau.
Ja, aber er zahlte ihr dann trotzdem keinen Unterhalt und man
hat. Er zahlte keinen Unterhalt. Er hat dann auch noch in der Presse mitgeteilt, dass er ihr keinen Unterhalt zahlt, weil sie noch Schulden hat und jetzt komme nicht für ihre Schulden auf. Damit hat er ihren Ruf komplett ruiniert. Ich hatte ja, heute Morgen hatten wir gesprochen, da meine ich so, ja, eigentlich kann man auch sagen, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Das hat sich Margarete dann nach ein paar Jährchen auch gedacht.
Vielleicht, aber sie ist auch geflohen. Ne? Sie ist auch erstmal weg.
Genau.
Wohin, das sage ich gleich.
Erst ist sie noch zu ihrem Vater, der hat dann sie unterstützt. Also die Tochter ist dann zum Vater gekommen, weil sie auch von 3 Gulden, und also wie soll sie ihre Tochter noch durchbringen? Also hat der Vater dann auf ganzer Linie gewonnen, wenn man das mal so verächtlich sagen darf.
Also der Vater der Tochter, nicht ihr Vater.
Ja, der Vater ihrer Tochter. Der Ehemann, der Ex-Mann.
Ja, ja, ja. Ach, John. The John. Was, also man könnte jetzt sagen, sie kann auch voll verzweifeln und jetzt alles hinwerfen und sagen, okay, was nützt es denn? Ich ergebe mich meinem Schicksal. Aber es ist mitnichten so, denn sie beschließt, aus der wirklich schlimmen Situation dann einem Traum nachzugehen. Also sie möchte nach Paris. Da ist es, das ist das Jahr 1903. Und erstmal mit der ganz simplen, vielleicht auch naiven Vorstellung, ich gehe dahin und ich starte eine Karriere als Mannequin. So, ne? Französisch kann ich ja, also hin da. Der Plan ging erstmal nicht auf, wie man sich vielleicht auch denken kann. Sie schlägt sich so ein bisschen durch mit Jobs, Gelegenheitsjobs, steht Modell für Maler, bekommt aber irgendwie nicht so richtig Fuß an die Erde und kehrt erstmal frustriert wieder zurück in die Niederlande. Also sie reist echt wirklich viel hin und her, um es dann ein Jahr später wieder zu versuchen.
Ja, Alternative dazu, eine andere Quelle hat dann auch noch gesagt, sie hat allwöchentlich Drohbriefe ihres Noch-Ehemannes bekommen, worauf wir schließen können, dass sie nicht damals schon als Mata Hari gestartet ist, sondern unter ihrem Klarnamen Margareta.
Ja.
Und da ist er ausgerastet und hat gesagt, hör auf, meinen Namen in den Dreck zu ziehen, sonst sperre ich dich in ein Kloster. Das klingt komisch, aber sie hatte unfassbare Angst davor und ist dann selbst zu Verwandten in Nimwegen geflohen, um sich vorerst vor der Welt zu verschließen. Dann hat sie es aber 1905 nicht mehr ausgehalten und debütierte dann als Mata Hari tatsächlich in Paris.
Diesmal müssen wir ein bisschen noch drumherum erzählen, weil diese Geschichte, diese Entstehungsgeschichte, wie Mata Hari geboren wird als Figur, ist auch wirklich toll und ich liebe das so. Ne? Also vor allem auch da wieder aus der Not eine Tugend. Diese Frau hat unglaublich viel Fantasie und wirklich, wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das ist bei ihr so der Fall gewesen, finde ich. Ja. Sie hat sich eine Bühnenfigur ausgedacht und hat aus auch ihrem Aussehen, das ja doch sehr exotisch zumindest für Mitteleuropäer wirkte oder gelesen wurde, dann eine Figur gemacht, die eine indische Tempeltänzerin mit Schleier und Kostüm. Es hat natürlich auch geholfen, dass sie dann getanzt hat, sich dabei ausgezogen hat, ne? Wirklich auch sehr grazil auf der Bühne da eine Riesenshow hingelegt hat.
Und das Bühnenbild, Katrin, da muss ich auch noch mal kurz drauf eingehen, ist ja das Museum der Religionen. Im Tempel der orientalischen Religion selbst, vor dem unergründlichen Lächeln eines großen goldenen Buddhas. Also sie selbst hat sich noch in einem perfekten Bühnenbild inszeniert.
Ja, das, also da Choreografin, Bühnenbildnerin und alles, also da kommt dann die Fantasie auch wieder hoch. Der Vorteil war auch, ne, ist es jetzt Buddha, ist es Shiva, ist es wer auch immer von den 3 Göttern, die der Hinduismus so hergibt. Damals wusste ja keiner so richtig Bescheid. Ne? Die haben auch alles geglaubt. Also dieser Plan ging auf, weil sich eben auch niemand mit indischen oder indonesischen Tänzen oder auch der Kultur auskannte. Dieses Aussehen, diese Kostüme und all das, hat man hat sich einfach verzaubern lassen wollen. Ne?
Ja.
Und dann hat sie sich auch Geschichten überlegt und die Fantasie des Publikums angeregt. Und Paris stand wirklich Kopf. In Spiegel Zeitgeschichten heißt es dazu, so etwas hatte Paris noch nicht gesehen. Aus anmutigen Gesten wurden leidenschaftliche Windungen und am Ende stand vor den entrückten Damen und Herren der Gesellschaft eine nackte Schönheit.
Mhm. Also ich halte nochmal fest, ja. Zwischen 1903 und 1905 ist dann die Margarete Gertrud gestorben.
Ja, ja.
Oder das Leben endete als ja. Margarete. Die Mata Hari ist dann geboren mit ihren exotischen Tänzen.
Genau.
Korrekt?
Mhm. Richtig, genau. Jetzt kommen die Geschichten, woher sie das hat, ne? Finde ich auch, was sie sich ausgedacht hat.
Erzähl, ja, du. Ich finde aber auch so krass, die Leute waren hinterher total enttäuscht, dass sie doch keine Hindu gewesen sei.
Ja.
Weil sie überall erzählt hat, sie sei eine Eingeborene, eine Hindu, stamme aus dem Süden Italiens, von der Küste von Malabar, aus der heiligsten Stadt Jaffnapatam, die aber gar nicht an der Malabar-Küste, sondern auf Ceylon liegt. Und ihre Familie bestünde aus Mitgliedern der Kaste der Brahmanen, also der obersten Kaste Indiens. Sie sei in der unterirdischen Halle des Gottes Shiva, einer der drei Götter des Hinduismus, wie Katrin schon sagte, aufgewachsen und von den Kindesbeinen an in rituellen Tempeltänzen unterrichtet worden, die sie zu Ehren der Götter Tag für Tag nun tanze.
Das ist doch wunderschön, oder? Man will doch auch so ein bisschen da hinters Licht, also nicht hinters Licht, man möchte doch auch belogen werden so ein bisschen. Wenn das die Geschichte ist, man will das doch glauben und natürlich ist man enttäuscht, wenn dann rauskommt, sie ist es gar nicht.
Ja, aber was verkauft sich auch besser, ne? Also
ja,
das verkauft sich total, weil das ist neu, das ist anders, das ist first mover sozusagen. Niemand will hören, ja, Entschuldigung, ich bin eigentlich eine geschiedene Ehefrau aus Friesland, die von ihrem Ex keinen Taler kriegt und jetzt für die Deppen tanzen und strippen muss.
Ja.
Also, das möchte keiner hören, das verkauft sich halt einfach nicht so gut. Ja, also das Publikum liebte diese mysteriöse Figur und Mata Hari genoss die Aufmerksamkeit, feierte Erfolge, hatte Affären, unzählige Liebhaber und Liebhaberinnen. Fortan beherrschte sie übrigens auch die Männer und nicht mehr umgekehrt. Ne? Wir erinnern, was ist der historische Kontext? Sie, die nie einen Beruf gelernt hatte, erkannte, dass mit ihrem Körper, ihrer Schönheit und ihrem ererbten Bewegungstalent sie die Männer manipulativ an der Nase herumführen konnte.
Mhm. Ja, ach, herrlich. Das ist so ein bisschen Genugtuung jetzt gerade, ne? Vor allem, was du so erzählt hast, wenn man sich so die Ehe dann auch nochmal so vor Augen führt in der Zeit und dann diese Schönheit, die ja wirklich auf der Bühne steht, etwas erhöht über die anderen. Sie schaut ja auch von da oben herab und liebt das auch, ne? Und geht darin auch auf. Das finde ich, schon toll.
Und schafft es wirklich, sich gekonnt in Szene zu setzen.
Ja, die wird eine Marke.
Und damit auch ihr unabhängiges Leben zu führen.
Ja.
Na, Sexualität und Liebe spielen eine große Rolle, die sie zwar nie richtig gelernt und ausgelebt hatte, aber sie waren hier auch häufig Mittel zum Zweck.
Ja.
Ja. Dann die großen Varietés, also es ging ab. Sie hat wirklich die große Karriere gemacht. Die Begeisterung schwappte über in andere Länder. Sie tanzte in Monte Carlo, Wien, Berlin und in der Weltstadt Wiesbaden.
Immerhin Landeshauptstadt, ne? Es ist nicht Frankfurt.
Und nicht nur sich selbst in Szene setzen, sondern auch die Presse zu bespielen, war ein großes Talent von ihr. Ne? Wenn jetzt gerade mal ein bisschen Stillruder See war bei der Presse, dann hat sie einfach irgendwie erzählt, sie heirate jetzt oder sie ist verlobt mit Hans und Franz und dann bums, wurde sofort wieder über sie berichtet.
Also die wollte aufhören. Das bedeutet, wenn ich jetzt mich verheirate und irgendwo anders hingehe, dann kann ich ja leider nicht mehr tanzen. Und die Presse war dann, oh nein, Mata Hari geht von der Bühne.
Nein, sie muss hier bleiben.
Ja, genau.
Genau. Dann hatte sie ihre Europatournee 1907, da kehrte sie nach Paris zurück. Im selben Jahr brachte ihr eigener Vater Adam das Buch Mata Hari heraus, das ihre wahre Lebensgeschichte enthalten sollte, wobei da auch gefälschte Dokumente dabei waren,
im
mit denen der
Kapitel,
Vater.
Ne? Hattest du gesagt, ja.
Genau, also die ersten drei Kapitel hatte sie selber geschrieben, dann hatte sie aber irgendwie keine Zeit mehr, das dann ihrem Vater rübergeschickt und meinte, hier, mach mal weiter oder publizier mal. Und dann hat er gesagt, okay, dann hau ich da jetzt nochmal ordentlich ein bisschen Schmalz drauf. Und das wurde dann aber doch relativ entlarvt, dass sie halt nicht adliger Abstammung sei. Das wollte ihr Vater unbedingt nochmal durchkriegen.
Ja.
Ende 1907 ging sie für eine Weile nach Ägypten. wir haben da auch wieder unterschiedliche Quellen. Der eine sagt vermutlich, um dem Trubel zu entkommen. Mhm. Und eine andere Quelle oder sie selbst sagt dann auch, sie hat sich da ganz stark mit der Wissenschaft der Liebe beschäftigt, denn sie sah sich als eine heilige Kurtisanin. Und ein kurzes Zitat: Um zu gefallen, beachte wohl die Ratschläge des Atharva Veda.
Das ist, Veden sind so Lehrschriften, ne? Und lerne von den Althergebrachten und du wirst die Liebe und das Liebesspiel beherrschen, oder genau. Wahrscheinlich ist das irgendwie,
also,
so.
Also doch, es geht ganz viel um, du musst den Mann überall streicheln und ihm das Gefühl geben, er ist, also das, was ich jetzt, weiß ich nicht, was man als so Binsenweisheiten mitkriegt mit, mhm. Du musst den verwöhnen von oben bis unten und alles und ihm zeigen, dass er der Beste, Schönste, Klügste ist und dann kriegst du, was du willst. Das war ja auch, ne, Mittel zum Zweck bei ihm. Ja, mhm. Ganz stark. Später auch, um, sie war ja viele eine Mätresse von Hans, also von The Who is Who der guten Gesellschaft aus Politik.
Hans und Franz, da kannst du ruhig so sagen.
genau.
Als sie dann nämlich zurückkehrte, merkte sie leider, dass der Hype, den sie um sich aufgebaut hatte, ein bisschen abgeebbt war, dass sie also fast eigentlich in Vergessenheit geraten war. Sie tanzte nach wie vor und wurde auch für Rollen besetzt, aber mittlerweile hatten sich da ja auch andere Tänzerinnen gedacht, Mensch, also orientalische Tänze ausziehen und da so ein bisschen so ein Mysterium drum stricken, das ist doch ein richtig guter Trick, beziehungsweise eine mega gute Masche, um Geld zu verdienen, das mache ich auch. Und da war sie nun also, als sie zurückkam, nun eine von vielen mittlerweile. Also nicht ganz die einzige, und sie musste sich was überlegen und hat da in der Zeit eben vor allem sich reiche Männer gesucht und war deren Kurtisanin und hat eben auch das, was sie gelernt hat, offensichtlich dann an denen angewendet und auch von ihnen profitiert. Und man weiß nicht so richtig, wie es ihr ging, aber eine Tatsache lässt darauf schließen, dass sie schon auch Sehnsucht hatte wieder nach einer Familie, beziehungsweise sie hatte Sehnsucht nach ihrer Tochter und hat den Kontakt versucht wieder aufzunehmen. Der Vater, also ihr Ex, hat das aber unterbunden. Das heißt, sie hat ihre Tochter auch dann nicht mehr gesehen. Die ist übrigens auch in jungen Jahren leider verstorben. Das heißt, das ist irgendwie übermittelt. Ich glaube, die war Anfang 20 oder so. Sie hat offensichtlich ihre Tochter dann nicht mehr wiedergesehen, was auch sehr, sehr tragisch ist natürlich. Ja. Andere tragische Dinge passieren auch noch, denn
1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Ja. Da ist Matahari gerade in Berlin, wo sie eigentlich ein Engagement hatte. Daraus wurde dann aber natürlich nichts, natürlich wegen des Krieges. Und Anfang August 1914 verlässt sie Deutschland, weil es für sie als Ausländerin ohne gültige Aufenthaltspapiere auch schlicht zu gefährlich ist. Es heißt, das sei ihr eigentlich ganz recht gekommen, da sie auch vor Gläubigern und so manch unbezahlter Rechnung floh.
Ja.
Ihre erste Idee war, über die Schweiz nach Paris zu kommen, aber an der Schweizer Grenze wird sie abgewiesen, weil sie kein Ausreisevisum hat. Zurück nach Berlin und von dort mit dem Zug dann nach Amsterdam. Engagements blieben aufgrund des Krieges weiterhin aus. Matahari ist pleite und braucht dringend Geld. 1915 fährt sie nach Paris, um dort eine Villa mit Samthaushalt aufzulösen. Diese Reise wird übrigens später ausgelegt als Erkundungstour zum Ausspionieren französischen Vorbereitungen zu einer neuen Offensive, was aber viele BiografInnen bezweifeln. Mhm. Aber nun haben wir es nochmal angeteasert, Katrin. Ja. Matahari wird Spionin.
Ja, und man weiß es nicht so genau. Es ist dubios, aber vermutlich nein. Man hat ihr zu Unrecht diese Tätigkeit angehangen. Wie das alles kam, das müssen wir gleich noch mal ein bisschen aufdröseln. Also was auf jeden Fall feststeht, ist, Matahari braucht Geld, um ihr Auskommen zu sichern. Die hat ja auch ziemlich auf großem Fuße gelebt. Hinzu kam, dass sie sich in einen jungen russischen Offizier verliebt hatte, der nur noch ein Auge hatte, weil er das im Krieg verloren hatte und sich auch um den kümmern wollte und das irgendwie nun auch teuer war, diese Behandlung. Und man könnte ja auch meinen, sie eignet sich total super als Spionin, weil sie ja auch im Laufe ihrer Karriere mit total vielen Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, insbesondere Offizieren, in Kontakt gekommen war und ja auch europaweit. Die ist irrsinnig viel gereist, hatte hier und da Engagements. Das war ja für eine Spionagetätigkeit in der Tat sehr hilfreich. Nur, sie hat auch noch immer damit kokettiert, ja auch schon von vornherein, wen sie alles kennt. Genau. also Name-Dropping ohne Ende, das war ja auch Teil ihres Images. Und das genau ist auch leider zum Verhängnis geworden, denn hinterher hat man ihr das genau nämlich als, als Spionagetätigkeit, als Indiz dafür gesehen. Es ist sehr wahrscheinlich so, dass sie zum Bauernopfer der Kriegsparteien wurde und man sie benutzt hat, um von den wahren Spionen, die aktenkundig wurden, dann abzulenken. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal die Chronologie der Ereignisse sortieren wie das übermittelt ist. Also, der deutsche Konsul in Amsterdam, Karl H. Kramer, behauptete ihr im Mai 1916 die Summe von 20.000 Francs geboten zu haben, wenn sie Deutschland Informationen, wenn sie da Informationen sammelt. Sie hat das Geld wohl auch angenommen, aber nie eine Gegenleistung erbracht, was von einem deutschen Generalmajor dann später auch bestätigt worden ist. In geheimen Papieren, die nach dem Krieg gefunden wurden, steht etwas von einer Agentin H21, bei der es sich wohl um Mata Hari gehandelt haben soll. Die Papiere belegen, dass Mata Hari im Spätherbst 1915 in den Dienst des deutschen Geheimdienstes getreten war, um Frankreich auszuspionieren. Wir erinnern uns, die Villa-Auflösung in Paris, ne? Da hat man gesagt, ja, du bist da nur hin und hast so getan und so weiter. Die Franzosen und auch die Briten waren auf sie aufmerksam geworden bei einer ihrer vielen Reisen. Sie reiste zu der Zeit mit einem Pass auch noch, der auf den Namen Gertrud Bendix lautete. Die britische Polizei befand ihre Papiere bei einer Passkontrolle in Southampton für nicht echt, was ja auch stimmte, nahm sie fest, brachte sie nach London und verhörte sie. Sie konnte sich wohl auch ganz gut verteidigen und man glaubte ihr, als sie meinte, sie würde nicht für die Deutschen, sondern für die Franzosen spionieren. Also auch noch ein bisschen dumm, wenn sie es tatsächlich auch nicht gemacht hat, einfach um sich da wieder rauszuwinden. Man entließ sie auch, informierte aber die französische Geheimpolizei über die verdächtige Tätigkeit der Tänzerin. Und ein Jahr später passierte Mata Hari die französisch-spanische Grenzstation in Hendaye, das ist im Baskenland, direkt da unten in dieser Beuge zu San Sebastian, auf der Fahrt nach Madrid. Dort traf sie angeblich den deutschen Offizier Arnold Kalle, um persönlich zu berichten. Inhalt ist mir jetzt nicht bekannt, was, aber diese Information telegrafierte dieser Herr Kalle an den Kramer in Amsterdam. Ihr seht schon, es wird ein bisschen verworren. Und dieses Telegramm wird vom britischen Geheimdienst abgefangen und entschlüsselt. Und prompt warnt dann auch London die französische Spionageabwehr vor Mata Hari und sie wird unter Beobachtung gestellt. Und wirklich minutiös, jeder Schritt wird protokolliert. Und die Berichte über sie lesen sich tatsächlich auch wie eine Soap, weil sie natürlich auch das Leben genossen hat, obwohl es Krieg war. Aber nichts davon reichte auch wirklich, um sie festzunehmen. Also keine wirklich verdächtigen Moves, die sie da gemacht hat. Man wusste nur, dass sie im neutralen Ausland mit Deutschen verkehrte und mit ihnen chiffrierte Briefe austauschte. Und man hat quasi nur darauf gewartet, dass sie einen Fehler macht. Und die Briten und Franzosen, die waren da in ständigem Austausch. Der Leiter des französischen Kriegsministeriums stellte ihr dann schließlich eine Falle. Und zwar, die ging so. Er gab ihr die Namen 6 belgischer Agenten, die sie aufsuchen sollte. 5 von ihnen standen im Verdacht, irreführende Meldungen zu liefern. Der 6. arbeitete für Frankreich und Deutschland. Und 2 Wochen, nachdem Mata Hari von Paris nach Spanien abgereist war, wurde letzterer, also der für Frankreich und Deutschland arbeitete, von den Deutschen erschossen.
Nur und die anderen 5 nicht, genau. Ne? Die
war ja alles, und das war eben für den Typen, der ihr diese Falle gestellt hatte, der Beweis, dass sie im Namen der deutschen Militärbehörden eben arbeitete und den Namen dieses belgischen Offiziers verraten hatte.
Hui. Mhm. Spannend. Ich sitze hier wie so ein 5-jähriges Kind und lausche deiner Worte. Aber bevor wir es jetzt noch komplizierter machen, fassen wir die letzten Tage nochmal zusammen. Am Morgen des 13. Februar 1917 wird Mata Hari in einem Hotelzimmer in Frankreich festgenommen und in das Frauengefängnis Saint-Lazare gebracht. Erst 5 Monate später wird ihr der Prozess gemacht. In der Zeit ist Mata Hari ihrer ganzen politischen Verbindungen stets bewusst und denkt sich, na, irgendjemand holt mich hier schon raus. Sie ist da sehr überzeugt. Das Militärgericht befindet sie der Spionage für Deutschland und somit des Hochverrats für schuldig. Am 25. Juli 1917 wird sie zum Tode verurteilt. In unserem Lieblingsbuch Goodnight Stories for Rebel Girls heißt es, noch vor dem Erschießungskommando schickt sie den Soldaten einen Luftkuss zu. Sie starb, wie sie gelebt hatte, furchtlos und frei. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie vermutlich zu Unrecht verteilt wurde. Bis heute gibt es nämlich diverse Bemühungen, wie eingangs schon berichtet, sie zu rehabilitieren. Vor allem ihre Geburtsstadt, Leeuwarden und die Mata Hari Foundation, die sich zu einer Mata Hari Arbeitsgruppe zusammengefunden hatten. Gerd Koopmans, der Vorsitzende, sagt, Mata Hari lag falsch. Sie nahm Geld von den Deutschen. Sie hat allerdings nie richtig spioniert. Weder für die Deutschen noch für die Franzosen. Sie kam zu dem Schluss, Zitat, dass die Tänzerin nur Spielball verschiedener Geheimdienste gewesen war und aufgrund ihres Wissens um eventuell kompromittierende Details über hochrangige Politiker sterben musste. Ja, sicherlich ist Mata Hari nicht das Paradebeispiel einer modernen, emanzipierten Frau, aber alleine ihr Leben zwischen den Welten, die sie alle kennengelernt, doch wir vermuten mal nicht verstanden hatte, verschafft ihr einen Platz unter den großen Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie nahm vorweg, was erst nach dem Zweiten Weltkrieg Usus wurde: die weibliche Unabhängigkeit gegenüber der männerdominierten Gesellschaft.
Amen. Also ich bin dann auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, ne, zwischen dieser Faszination und dieser ich werfe mich rein, total mutig, ne, ich mache das jetzt alles, dieses Rumreisen, dieses ins Leben werfen, wirklich. Das hat mich super beeindruckt. Und andererseits auch dieser das Spiel mit dem Feuer musste irgendwann ihr zum Verhängnis werden. Ne? Ich habe diesen Begriff heute schon ein paar Mal verwendet. Also
Die Wahrscheinlichkeit war groß. Ne?
Sie hat diesen Tanz mit dem Feuer also wirklich auch sinnbildlich geliebt und dann bis zum Tod wirklich da auch alles aus dem Leben rausgeholt, was ihr möglich war. Punkt. Es gibt viele weiterführende Literatur, ein paar davon werden wir in die Shownotes packen, aber genau.
Mein Lieblingsautor Paul Coelho, der hat ein schönes Buch auch über sie geschrieben, Die Spionen mit dem Titel. Bin ich auch gespannt, habe ich noch nicht gelesen, aber da freue ich mich schon auch drauf.
Liebe Kim, es wartet eine weitere großartige Frau auf uns in der nächsten Folge. Wen haben wir da im Köcher?
Die Jute Steffi Graf.
Stefanie Graf will sie ja heute genannt werden, aber aus Verbundenheit zur guten alten Tenniszeit der 80er und 90er Jahre bin ich dafür, dass wir sie wieder Steffi nennen. Sie möge uns verzeihen. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund und munter, seid lieb zueinander. Und
bis dann.
Du auch, liebe Kim. Viel Spaß noch beim Fasten. Danke. Und bis dann.
Bis dann. Tschüss.